Na, und das war das Schlimmste, was hätte passieren können. Ein glücklich zusammengechokter Sieg. Irgendwie kein Offensivpunkten in der zweiten Halbzeit und ein oder zwei First Downs in der zweiten Halbzeit. Das war. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Defense rettet uns irgendwie den Arsch halbwegs. Spielt gut. Aber auch gegen eine Offense, die einfach da ist, wo Carolina ist oder noch tiefer. Und das war ein bitterböser Sieg, weil jetzt kannst du knapp gegen 49ers verlieren und machen wir uns nichts vor. Wir verlieren knapp. Du gewinnst eventuell gegen die Packers. Ja, dann stehen wir ja 3-5. Ist ja noch alles drin. Und gibt das eine 8, 9, 7, 10 Saison. Ach, ich kotze im Strahl.
Das, meine lieben Damen und Herren und werte Zuhörer, war der geschätzte Kollege, der geschätzte Podcast-Kollege Peter, der mir Sonntagabend um, ich glaube, 22:10 Uhr, kurz nach Spielende, seinen Frust geklagt hat mit dieser Sprachmemo. Ich bin Stefan. Willkommen zur Review des Spiels Vikings gegen Bears. An meiner Seite ist eben dieser geschätzte Kollege Peter. Hi Peter, wie geht's dir?
Namens Stefan. Nicht mehr so emotional wie vorgestern. Ganz gut. Schön, dass wir zusammen sind.
Ja, finde ich auch. Ich saß im Auto und habe dann an der nächsten roten Ampel die Sprachnachricht abgehört und musste direkt ein bisschen grinsen, weil ich das A ähnlich sehe und B dachte, das ist doch ein gutes Cold Opening für den Podcast. Die Vikings gewinnen 19 zu 13 gegen Chicago. Ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben. Es war nämlich, glaube ich, kein TV-Spiel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber Peter hat in seiner einminütigen Rant-Analyse schon einiges eingepackt. Es war kein schöner Sieg. Es war defensiv geprägt, was ich überhaupt nicht gedacht habe. Wer die Preview gesehen hat, der oder gehört hat, der hat andere Sachen gehört, die wir erwartet haben. Es war nicht schön. Es war am Ende doch wieder knapp, leider. Aber unterm Strich steht trotzdem der Sieg. Die Vikings stehen damit 2-4 nach 6 Wochen. Peter, was ist deine, naja, Instant Reaction nicht mehr, wir sind jetzt schon Dienstagabend, aber was ist deine Delayed Reaction auf diesen Win?
Ich glaube immer noch, dass das ein Pyrrhus-Sieg war. Also ich bin nicht mehr so emotional und ich ertappe mich jetzt auch schon, wie ich die 49ers ein bisschen beäuge und sehe, ah, Nick Bosa ist noch nicht so super krass, immer noch gut oder... Man sieht, Brock Purdy hatte sein erstes Choke-Game, Debo verletzt, CMC verletzt und ich ertappe mich da schon wieder. Mein Kopf sagt aber, dass das immer noch ein Pyrrhus-Sieg war. Hätten wir gegen die Bears offensiv ein vernünftiges Spiel gehabt, einen überzeugenden Sieg gehabt, dann wäre das was anderes, weil ich ja auch immer relativ leicht entflammbar bin. Aber der Sieg hat mich halt überhaupt nicht entflammen lassen. Und ich, wie es dann halt auch in der Sprachnachricht gesagt habe, denke ich, dass das so ein Wegbereiter für eine 7, 10, 8, 9 Saison sein wird. Und das finde ich schade. Das ist halt einfach, ich denke halt nicht, dass dieser knappe Sieg irgendwas an der Betrachtung dieses Teams ändern sollte, weil ob jetzt Bagent am Ende statt der Interception, wenn er einen Touchdown geworfen hätte und die Bears hätten, wären in Führung gegangen oder so, das sollte wirklich nichts ändern. Realistisch und clean betrachtet. Emotional verliert man nicht gerne, keiner verliert gerne, wir Fans verlieren überhaupt nicht gerne, aber es war ein Gewürge von 2-1 und 4 Teams. Und ich will, weiß noch nicht mal, ob wir das bessere 1 und 4 Team in diesem Spiel waren. Wir hatten eventuell die bessere Defense oder wobei die Bears Defense auch nicht schlecht war. Also es war so einfach, ja. So, wird genug geredet.
Ja, es war wirklich, habe ich auch so getweetet, ein Spiel zwischen 2-1 und 4 Teams. Die Vikings waren, denke ich, knapp das bessere Team, auch wenn sie diesmal mal von den Turnover profitiert haben.
Und eventuell auch von der Schiri-Entscheidung. Also.
Vielleicht auch von der Schiri-Entscheidung, können wir später genau drüber, oder kannst du später berichten, was du da genau meinst. Was den Vikings tatsächlich geholfen hat, ist natürlich die Quarterback-Verletzung von Justin Fields. Fields hat jetzt bei Gott nicht an alte Glanzleistungen aus dem College angeknüpft, aber einfach als Runner ist er einfach diese Gefahr, gerade im dritten Down, die ein, du hast ihn schon genannt, Tyson Bagent, der, ich glaube, undrafted Rookie dieses Jahr war. Der hat ein, zwei gute Pässe gehabt, hatte aber auch mehr als einmal Glück und am Ende dann die entscheidende Interception geworfen. Von daher war das schon noch ein Unterschied meiner Meinung nach. Aber ja, jetzt hast du den zweiten Sieg in dieser Saison. Du hast beide Wins gegen meiner Meinung nach die schlechtesten Teams der Liga geholt. Du sahst in beiden Siegen aber nicht besonders gut aus. Zur Wahrheit gehört auch, dass du gegen die Chiefs als bestes Team der Liga vielleicht dein bestes Saisonspiel hattest. Also es ist immer ein bisschen differenzierter als nur die Win-and-Loss-Column. Ich denke, die regulären Zuschauer wissen, dass wir darauf viel Wert legen, dass es nicht ein gutes Spiel war, nur weil man gewonnen hat, ein schlechtes Spiel war, nur weil man verloren hat. Aber ja, die Frage ist natürlich, wohin führt dich das in diese Saison? Und da gehe ich eben bei Peter sehr mit, dass der Sieg ein bisschen bitter schmeckt, weil ja, du kannst die Bears schlagen. Du brauchst, bin der Meinung, du kannst sie auch so schlagen, du brauchst nicht unbedingt einen Defensive-Touchdown dafür, der immer ein bisschen fluky ist. Aber ja, du weißt jetzt, dass du die Bears auch hässlich schlagen kannst. Das solltest du vorher schon wissen. Wie weit dir das jetzt für die Saison mehr bringt, ist halt die Frage. Und die Sorge schwebt immer so ein bisschen mit, dass es gar nicht mal der General Manager oder Head Coach, sondern dass die Owner, also die Wolves, sagen: Hey, wir stehen zwei Siege, wir sind, glaube ich, drei hinter Detroit, die verdammt gut aussehen, by the way.
Yes.
Wir haben noch beide Spiele gegen Detroit, wir haben noch beide Spiele gegen die Packers. Die NFC North ist noch open. Und ich verstehe, dass du als Owner dein Produkt nicht so komplett tanken willst, aber wo soll diese Saison hinführen? Ja, da muss man schon mal kritisch fragen, wenn das die Siege sind. Und ich bin auch nach dem Spiel davon überzeugt, dass es das Beste wäre, dass man vor der Trade-Deadline eher Spieler abgibt als Spieler aufnimmt. Ich bin immer noch überzeugt, dass, auch wenn es natürlich schwer ist, weil Cousins da sein eigenes Veto geben kann, man versuchen sollte, Cousins zu traden. Und der Case, dass Cousins gut nach Atlanta passt, wird nicht weniger, weil Desmond Ridder ist nicht die Antwort at Falcons. Ich habe so ein bisschen Resthoffnung noch, dass Bill Belichick irgendwann die Hoffnung bei seinem Quarterback verliert und gerne so einen gestandenen Veteranen haben würde. Mag vielleicht eine naive Hoffnung sein, aber ich habe noch 2,5 Wochen bis zur Trade Deadline und so lange wird die Hoffnung bestehen. Und neben Cousins eben andere Spieler. Wenn das Spiel für was gut war, dann, dass sich Danielle Hunter ins Schaufenster stellen konnte, weil der hat schon wirklich performt. Der hat am Ende so Sachen wie PFF-Grade so war gar nicht so überragend, aber er hat sich die 6 geholt, er hat, finde ich, viel gehustelt, er hat zum Beispiel bei diesem Defensive Touchdown, den die Vikings hatten, wo er Metellus den Ball rausschlägt von Fields, Hicks ihn aufnimmt und eben all the way läuft, gab es einen Spieler, der bis an die gegnerische Endzone geblockt hat und wie ein Wilder dahin gerannt ist, und das war der Danielle Hunter, der dann noch irgendeinen, keine Ahnung, O-Liner oder was geblockt hat. Der hat sich tatsächlich ins Schaufenster gestellt, war auch leicht, weil trotz 6 Zahlen mal wieder relativ wenig vom anderen Pass-Rush kam. Das könnte so die einzige Hoffnung sein, weil wenn ihr jetzt gedacht habt, ihr hört hier die Review und die Vikings haben gewonnen und wir glauben nach diesem Spiel, dass die Vikings noch den Super Bowl holen, weil sie sich irgendwie die NFC North krallen und dann durch die Playoffs mogeln, dann habt ihr wahrscheinlich noch nicht so viele Podcast-Folgen dieses Podcasts gehört. Das sind wir selten so blauäugig, würde ich mal sagen. Und es gibt positive Sachen, die werden wir gleich besprechen. Das ist mir auch wichtig, weil die Vikings haben immer noch gewonnen. Aber für die Gesamtausblick in der Saison war das schon eher ein Downer, fand ich.
Right.
Lass uns über die positiven Sachen sprechen. Ich fand, Kirk Cousins hat ein solides Spiel. Die Zahlen sagen es nicht. 5,8 Yards per Attempt sind ziemlich mickrig. Er hat diesen verlorenen Fumble dazu noch, den man auch als Pick werten kann, aber ja, den Turnover wurde als Fumble gewertet. Ansonsten fand ich, hat er ein solides Spiel gehabt. Du hast hier auch so ein bisschen gemerkt, dass man einfach den Quarterback-Vorteil hatte, weil man den erfahreneren Veteran hatte, der bisschen auf Ball Security geachtet hat, der eben keine wilden Würfe genommen hat. Und gegen so ein Bears-Team reicht das dann. Und von daher fand ich den ganz solide. Ich fand den besser als gegen Carolina. Ich war ja jetzt so ein bisschen nach dem starken Beginn, wo die Vikings zwar verloren haben, wo er aber gut war, so ein bisschen im persönlichen Leistungstief. Das war ein Schritt in die bessere Richtung. Hast du noch Spieler oder welche Spieler hast du, die dir ja positiv auf dem Zettel waren?
Von der Offense?
Ja.
Von der Offense muss ich ja schon fast auch wieder die komplette O-Line nehmen, aber ich pick jetzt mal Darissa heraus. Da gibt es auch diesen schönen Schnipsel, Twitter-Schnipsel, wo bei einem Run-Try von Mattison er als Vorblocker einfach mal drei Leute weggebombt hat als Vorblocker. Das war schon sehr irre und sehr insane. Brian O'Neill war gut. Bradbury war wieder gut, wieder erwartend. Wir hatten da ja schon irgendwie, ich will nicht sagen Sorgen, aber Schlottmann hat das halt super gut gemacht und Bradbury macht es sogar so ein klein bisschen besser. Und die O-Line kann man wieder hervorheben und KJ Osborne hatte ein paar gute Catches, so zwei, drei, aber dann war er da auch wieder nicht da. Also er hatte irgendwie Momente und aber auch irgendwie immer noch zu wenig. Also es war generell wieder so ein komisches Spiel vom Passing Game. Es war, ich glaube, das, was du gesagt hast, dass man mit einem besseren Quarterback das Spiel so ein bisschen kontrollieren kann. Ich glaube, das war so generell der Gameplan und das hat man dann auch am Ende gesehen. Ich hätte mir aber in der zweiten Halbzeit dann noch mindestens einen guten Scoring-Drive in einem Touchdown gewünscht oder eventuell zwei gut. Man hatte das verschossene Field-Goal auch nach einem kurzen Feld, ne? Das war, da hat man ein, zwei First-Downs gemacht und, oder wenn überhaupt. Aber ich hätte mir da noch ein bisschen mehr gewünscht und dann hätte ich, wäre es besser gewesen. Aber ansonsten O-Line, Darrisaw ist ein Biest. Ja.
Ja, also die O-Line muss man auf jeden Fall positiv herausstellen. Und da kommen wir dann, denke ich, zu, weil wir doch relativ negativ eingestiegen sind, zu dem Positiven, das ich aus diesem Spiel rausnehme. Und zwar, wenn wir über diese Saison hinausgucken. Wenn wir über diese Saison hinausgucken und wir sagen, wir kriegen einen jungen, hoffentlich vielversprechenden Quarterback nächstes Jahr. Von mir aus auch ein Veteran, der ein bisschen vielversprechender ist als das, was wir jetzt Kirk Cousins die letzten Jahre gesehen haben. Das soll kein Kirk Hate sein, aber wir wissen mal, was Kirk Cousins ist und was er nicht ist. Und wenn du diesen Supporting Cast in dieser Offense siehst, mit den fünf Stammspielern in der O-Line, und da nehme ich Ed Ingram jetzt mal absolut ausdrücklich mit rein, weil der hat sich ziemlich gebessert in den letzten Wochen und der ist schon ein Guard, wo sich andere Teams inzwischen sagen, ja, den würde ich nehmen. Bradbury hatte mal eine böse Rookie-Saison, kann ich mich daran erinnern. Der war lange Zeit die Frage, ob der überhaupt noch was wird. Der spielt im Moment richtig überragend. Dann hast du natürlich JJ, der irgendwann wiederkommen wird, spätestens nächstes Jahr. Dann hast du TJ Hockenson, über den wir später mal reden sollen, aber der grundsätzlich ein solider Tight End ist. Und dann hast du hoffentlich mit Jordan Addison die gute Nummer 2. Muss mir erstmal jemanden einen Rookie-Quarterback zeigen, der ein besseres Umfeld hat als das. Und das ist, worauf wir uns freuen können. Das ist eine Weile hin, das wird nicht mehr diese Saison sein, aber dieses Umfeld macht es jedem Rookie-Quarterback oder jungen Quarterback, was auch immer, leicht. Und darauf dürfen wir uns freuen. Spieler, die mir in der Offense nicht gefallen haben, Hockenson war lange unsichtbar, am Ende ist er mit 50 Yards tatsächlich der Receiving-Leader.
Der Two-Minute-Drive vor der Halbzeit hat es ein bisschen rausgeholfen.
Ne? Da, ja. Osborne fand ich am Anfang gut, ist dann auch im zweiten, wie eigentlich die gesamte Offense in der zweiten Hälfte, unsichtbar geworden. Aber ich würde gerne über jemand anderen ranten. Wir brauchen ein Change auf Running Back. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Alexander Mattison hat 5 Drops in der Saison. 5. Kein anderer Running Back hat mehr als 3. Und damit nicht genug. Er hat auch einfach gar nicht die Targets, die er sonst, die anderen vielen Running Backs kriegen, weil er gar nicht so häufig im dritten Down spielt. Er ist auf Targets nur auf Platz 4 und hat trotzdem die meisten Drops. Und dann kommt noch dazu, dass er nicht mal tief läuft. Ja? Also er hat nicht mal die schweren Catches unter allen Running Backs, das muss man auch sagen. Da ist er auf Platz 9, was die Routentiefe angeht. Ich möchte den nicht mehr im dritten Down auf dem Feld sehen. Von mir aus lass ihn laufen in den frühen Downs, aber das kann so nicht weitergehen. Der droppt irgendwie, ich habe mit 3 Freunden geguckt und einmal hat er einen Drop gehabt am Sonntag und da haben die gemeint, ja, der wäre eh nur für 2 Yards gegangen. So, ja, wahrscheinlich, aber ein guter Running Back breakt auch mal einen Tackle und ein guter Running Back lässt nicht in den ersten 6 Wochen 5 Bälle fallen. Das ist wirklich nicht gut. Und da kommen dann auch andere Sachen hinzu, dass er auch im Pass-Blocking, was ja auch in seiner Arbeit ist, als Third-Down-Back solide oder durchschnittlich ist. Ja, es ist auch nicht überragend. Und ich weiß nicht, Cam Akers muss jetzt einfach mal mehr spielen. Der muss jetzt einfach mal, gerade im dritten Down, muss der einfach mal eingesetzt werden. Jetzt, wo wir auch das Problem haben, dass JJ nicht mehr da ist. Und ja, du hast es gesagt im Vorgespräch, vielleicht mattern Running Backs ja doch. Und zumindest ein Beweis, dass es besser ist, einen guten Running Back zu haben, als einen, der den Ball fallen lässt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich frage mich halt, das ist so diese typische Fußballerfrage, wie schlecht trainieren die eigentlich unter der Woche, dass immer der und der spielt, ne? Und so langsam frage ich mich das auch bei Mattison, weil Akers hat dieses Spiel noch weniger gesehen als in dem Spiel davor. Aber wenn er was gesehen hat, er hatte einen Pass für 7 oder 8 Yards und einen Lauf, wo er eigentlich durch war und da packt ihn der Bears Defender noch so am Oberkörper und da wäre er, also er sieht schneller und dynamischer aus. Das ist er auch, weil Alexander Mattison ist groß und schwer und schnell und dynamisch, daher auch nicht die Kernkompetenz, aber er lässt zu viel fallen. Wenn ich noch an den Drop gegen die Chiefs denke, könnte ich immer noch in die Tischkante beißen. Das ist einfach bitter. Und wenn wir sagen, wir haben eine gute O-Line, die auch im Run-Blocking gut ist und PFF zeigt uns das auch so ein bisschen, dann kommt dann unterm Strich einfach zu wenig raus und dann würde ich halt gerne auch sehen, dass es dann andere Backs gibt. Er soll gar nicht auf dem Feld stehen, sondern weniger auf dem Feld stehen und auch bei dritten Downs, wie du gesagt hast, kann man ihn da ruhig mal runternehmen. Und aber ja, Akers hatte keine große Rolle und Chandler auch gar nicht mehr. Das ist.
Der Chandler ist nicht mehr vorhanden in dieser Offense.
Also, spielt keine Rolle.
Hat nicht einen Snap gespielt in der Offense. Akers hat 9 gespielt. Mattison 45. Der muss mehr Balance herrschen. Also das, so gut ist er einfach nicht, Mattison. Das muss man sagen. Der ist ein guter Power Runner. Mehr ist er leider nicht. Und gerade im Passspiel ist Akers der so viel bessere. Also zumindest nach all dem, was wir sehen, in diesen wenigen Steps, die er hat. Ja, das kann natürlich sein, dass der sich dann auch, oder dass die sich anpassen, wenn Akers mehr spielt und Mattison weniger. Das will ich gar nicht ausschließen, aber zumindest mehr, also zumindest ausprobieren muss man es ja. Weil so limitierst du deine Offense, die durch den JJ-Abgang eben schon limitiert ist. Muss man sagen. Und da ist mein nächster Kritikpunkt, der geht mehr ins Coaching, ins Offensive. Ich habe so das Gefühl, die meisten Snaps, die JJ abgibt, also die durch die Verletzung offen sind, kriegt einfach Brandon Powell. Und Brandon Powell ist der Wide Receiver 4 und alles rutscht einfach eins auf. War nur ein Spiel, muss man sagen. Waren die Bears, man hat auch so gewonnen. Aber ich hoffe, dass jetzt gegen die Niners zum Beispiel, dass man da ein bisschen mehr macht. Zum Beispiel hätte ich jetzt vor dem Spiel mir schon durchaus vorstellen können, dass Josh Oliver, der mal wieder ein tolles Spiel hatte, der kann nur überragend sein oder gegen die Chiefs richtig schlecht aussehen anscheinend, dass der absolut ein Maximum an Snaps hat dieses Jahr. Also, dass der seinen eigenen Rekord hat. Und er hat mit 22 Snaps so, ja, so was er vorher auch hatte, so Mitte 20 mal 30, so, dass der wurde jetzt nicht mehr eingesetzt als sonst. Und dafür spielt er meiner Meinung nach zu gut. Und dafür ist Brandon Powell auch kein zu guter Wide Receiver Nummer 3, dass der da unbedingt 34 Snaps spielen muss. Der hat gegen die Chiefs gefallen. Der hat jetzt ziemlich schwach ausgesehen. Wahrscheinlich ist irgendwo sein Leistungsvermögen in der Mitte. Aber ich würde gerne mehr Two Tight End Sets sehen. Das habe ich vorher gesagt, das sage ich nach dem Spiel. Und ich hoffe, da geht noch mehr.
I agree.
Kommen wir zur Defense. Welche Spieler haben dir in der Defense gefallen, Peter?
Ich würde da wie ich es letztens schon sagte, ich würde dann einfach gerne mal auch nochmal was zu unserem neuen Defensive Coordinator sagen und dann einfach mal ausholen mit dem letzten Jahr nochmal unter Ed Donatell, wo reihenweise schlechte Quarterbacks oder Backup-Quarterbacks gegen uns ihr Breakout-Spiel hatten. Mac Jones, Mike White. Gab noch zwei andere, Namen fallen mir jetzt nicht ein. Und Brian Flores hatte dieses Jahr zwei Quarterbacks, die nicht so gut waren, mit Bryce Young als Rookie und auch mit Justin Fields. Und er schafft es halt, dass unterdurchschnittliche Quarterbacks oder Quarterbacks, die Probleme haben, weil sie neu sind in der Liga, er schafft es, dass diese Quarterbacks auch so aussehen, wie sie aussehen. Es gibt keinen Mike White, der ein Breakout-Game hat bis jetzt. Und das muss man sagen, ist halt einfach eine Verbesserung. Er schafft es mit unserer Defense, die ordentlich Abgänge hatte, auch signifikante. Devin Tomlinson, Sidarius Smith.
Eric Hendricks.
Eric Hendricks, genau. Er schafft es, dass diese Defense gegen schlechte Gegner gut aussieht oder schlechte Offenses gut aussieht. Und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Und so haben wir auch einen Floor. Er hat es auch geschafft. Ich fand unsere Defense, wie gesagt, gegen die Chiefs auch nicht schlecht. Also unsere Defense bringt uns jetzt schon dieses Jahr einen Floor, einen kleinen Floor, den ich vor der Saison vielleicht so erhofft habe, aber wovon nicht unbedingt auszugehen war. Deswegen würde ich, bevor ich Spieler lobe, erstmal Brian Flores loben. Das war eine sehr gute Anstellung bis jetzt. Und ansonsten gibt es einige Spieler zu loben. Ich fange einfach mal mit Josh Metellus an. Vor der Saison ein 3-Jahres-Signing, wo auch in Vikings Twitter die Frage war, okay, Kwesi Kukin, was soll das? Der spielt eine gute Saison und er hat auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Das ist, kann auch durchaus eine Säule in der Zukunft werden.
Ich bin also, mir inzwischen fast sicher, dass er das wird, weil
ja.
Louis Seen war gesund und war nicht mal im aktiven Kader.
Ja.
Er wird kein Harrison Smith-Nachfolger.
Nee.
Und Josh Metellus ist da der wahrscheinlichste Kandidat erstmal, dass der da die Nase vorn hat für, wenn Harrison Smith wahrscheinlich nächstes Jahr retired oder das Team wechselt, je nachdem.
Ja. Also Josh Metellus zeigt eine super Saison und den haben wir, ich will nicht sagen für ein Apfel und ein Ei, aber doch relativ für wenig Geld den Vertrag gegeben und es hat mich damals für den Jungen gefreut und es freut mich jetzt, dass er wirklich eine gute Saison gespielt hat. Und ich sag mal, er hat den Sack zum oder er hat den Strip-Sack gemacht zum Fumble-Return. Er hat generell einige gute Tackles gehabt. Er ist überall, aber nicht Kraut und Rüben, sondern ist ein guter Spieler und deswegen ist das mein Spieler, den ich jetzt lobe, und du darfst dann Hunter Hicks und ja.
Ja, finde ich gut. Metellus macht wirklich Spaß. Auch diese Cinderella-Story 2000, 20 als Sixrunner, glaube ich,
Ja.
zu uns gekommen. Hat sich über Practice Squad, Special Teams irgendwie in den Kader gespielt. Inzwischen ist er einfach de facto Starter, weil sie eben dauernd mit drei Safety spielen. Und macht die Sache auch wiederum richtig gut, ist Team-Captain. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Und das ist so diese Geschichte, da muss man wahrscheinlich unseren Podcast für hören. Da gibt es nicht so viele Podcasts, die sich so intensiv mit den Vikings beschäftigen, auch wenn es sehr viele andere gute deutsche NFL-Podcasts gibt. Aber der macht schon richtig, richtig Spaß. Vielleicht noch zu Flores. Am Ende hat er wieder über 70% geblitzt tatsächlich. Das war mich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, dass erstmal er und Badgett mehr geblitzt hat als Fields. Und mir ist zumindest in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass er gerade im Third Down viele Disguise-Blitzes gespielt
Ja,
hat. Also
volles Rohr.
so teilweise an der Line of Scrimmage und dann eben kommen eben nicht die Spieler, die kommen sollen, sondern droppen dann doch. Und ich denke, da hat er Fields ein, zwei Mal ganz gut erwischt, weil der dachte eben, dass der Blitz kommt, hat den Ball ein bisschen zu schnell losgeworfen. Und wir hatten auch einen Sack, ich weiß gar nicht, ob das, welcher Sack das war. Aber da hat Flores mal nur drei Spieler geschickt, ja? Und hat die Courage dann gemacht. DJ Moore war, vor dem ich wirklich große Angst hatte, weil der wirklich gut dieses Jahr ist, war de facto abgemeldet, glaube ich. Guck gerade mal. Ah, gut, 51 Yards. Fünf
Ja.
Receptions bei 8 Targets, aber trotzdem, also 50 Yards für DJ Moore, das hätten wir, glaube ich, alle vor dem Spiel mit Kusshand genommen. Und ja, du hast gesagt, Flores, hast ihn gelobt, absolut, gehe ich mit, genauso wie bei Metellus. Und dann muss man die Linebacker nehmen, die beide wirklich Hicks und Pace tolle Saison spielen, jetzt nicht nur ein gutes Spiel hatten, auch so ein tolles Saison spielen. Kyrus Tonga, der eine oder andere wird sich erinnern, dass das mein Dark Horse Breakout-Kandidat war.
Ja.
Der kann endlich mal rein und hat ganz ordentlich gespielt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der mehr spielen kann.
Andrew Booth hat über 20 Snaps gehabt.
Andrew Booth hat über 20 Snaps tatsächlich, sehe ich jetzt erst. Und auch nicht so schlecht gespielt, zumindest wenn man PFF glauben mag. Ja, das sind so Namen, die meiner Meinung nach ist es nicht, dass das eine solide Leistung macht. Das ist inzwischen für Vikings-Fans schon fast normal, dass der nicht jedes Spiel wie gegen die Panthers spielen kann, ist auch klar mit seinem hohen Alter, aber ist und bleibt eine Schütze dieser Secondary. Von daher, das waren die positiven Spieler, nicht so positiv. Und da kommen wir leider zu Marcus Davenport, der einmal nicht gut gespielt hat und vor allen Dingen sich wieder am Knöchel verletzt hat.
Vier
War
bis
ja,
6 Wochen, glaube ich, habe ich jetzt
genau,
heute
High Ankle
gelesen.
Sprains sind normalerweise 4 bis 6 Wochen. War ja schon die ganze Saison früh am Knöchel verletzt. Das ist wohl der andere Knöchel, aber ja. Danach gab es so eine kleine Diskussion in dieser In-Depth-Gruppe. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Wenn du Marcus Davenport holst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass der 17 Spiele macht. Dass er so verletzt ist, ist natürlich krass. Aber ich bin dann doch nicht bereit, dem Spieler da Schuld zu geben, weil gerade diese Injury, wenn du dir anguckst, also da fällt einfach in Defensive Line so doof auf den Knöchel. Ich weiß nicht, ob du da dem Spieler Schuld geben kannst, dass sich da verletzt, ja? Also wenn da 300 Pfund auf den
Nee.
Knöchel fallen, ist es entweder sehr viel Pech oder ist es einfach sehr viel Pech. Und klar, ist bei Davenport ärgerlich, weil er eben jetzt schon so viel verletzt war, aber die Injury speziell weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, ob es da Spieler gibt, die sich da nicht verletzen, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten hat mir die Defense gut gefallen. Keiner, der wirklich abfällt, meiner Meinung nach, außer Davenport. Und du hast es gesagt, wir haben Floor, wir haben die nach EPA per Play inzwischen die 16. beste Defense der Liga. Vor der Saison hätte das keiner gedacht, dass die Defense so performt, dass die trotzdem wirklich vom Personal her mangelnden Qualität, das muss man, denke ich, schon mal so klar sagen, so mitziehen kann in der Liga und wirklich eine, ja, durchschnittliche, solide Defense ist. Und das ist schon viel wert, finde ich.
Absolut, agree. Also von der Defense bin ich echt angetan. Manchmal hat man, denkt man, könnte das Tackling ein bisschen härter sein, aber das ist halt auch immer so eine Sprache, die spreche ich nicht gerne, weil ich selber auch nie Football gespielt habe. Und dann ist das, aber sieht, also gerade, sage ich mal, im ersten Quarter hatte ich das Gefühl beim Run Game, dann kam auf einmal ein Evans von den Bears, von dem ich noch nie was gehört habe. Und der ist im Run Game schon ein bisschen einfach. Der hatte da einen Drive, wo er da irgendwie, ich sag mal, ich hatte das Gefühl, dass der unsere Defense in den Lake Michigan See schiebt. Also er hat da 6, 7 Yards After Contact rausgeholt. Und aber ansonsten so vom großen, vom Gameplan, von wie Flores, er hat einen Plan immer und die Umsetzung ist gut. Also das gefällt mir.
Ja, doch. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Die Offense, also ich fand es enttäuschend, wie gesagt. Man hat null schematische Antworten, meiner Meinung nach, gesehen nach dem JJ-Ausfall. Natürlich ist das kein leichtes Unterfangen, das haben wir jetzt oft genug besprochen, aber ich habe mir da mehr erhofft und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen mehr kommt. Und
Ich hatte
dann.
so ein bisschen das Gefühl, Entschuldigung, wenn ich dich
Kein Thema.
unterbreche, langer Ball auf Jordan Addison, der nicht so 100% geworfen war und auch eventuell nicht von Addison so gut gelaufen war, aber der halt dann knapp nicht gefangen war, dass danach, ich habe glaube, tiefe Bälle gab es da nicht mehr so. Und Addison war dann mehr oder weniger auch raus aus dem Game. So, man hat keine Targets mehr bekommen. Also das ist jetzt gefühlt. Aber versuche es doch einfach weiter. Also das war ein gutes Play. Er hat im 1 gegen 1 gewonnen und
Den muss er schon fangen, finde ich. Also, da geht schon auf
ja.
Addison. Aber ja, natürlich. Also, die ganze zweite Halbzeit der Offense war sehr, sehr überschaubar. Man hat versucht, den Ball zu laufen. Das hat aber nicht wirklich geklappt. Und hat sich da irgendwie, hatte dann auch ein bisschen Pech. Ich denke an diese absurde Intentional Grounding-Strafe, die nun wirklich, also, ja, gut, aber so ist das mit den Refs. Mal bist du so, mal bist du so. Was hattest du denn? Da können wir vielleicht jetzt drüber reden. Du hast vorhin gesagt, wir haben vielleicht auch wegen den Refs gewonnen.
Nicht wirklich, aber in der ersten Halbzeit gab es einen Turnover, der dann overruled wurde, wo Kirk Pressure gekriegt hat, hat dann gemerkt, oh, ich fresse den Sack irgendwie, ich will den Sack nicht fressen, aber ich kriege den Ball auch nicht ins Ausgeworfen. Ah, da steht ja Akers, ich werfe den Ball zu Akers
Nach hinten.
nach hinten, wollte das Play irgendwie ein bisschen retten, war aber alles viel zu hektisch, hatte viel zu viel Pressure und Akers kriegt den Ball nicht, kriegt ihn auch nicht aufgehoben und von hinten kommt Edwards oder Edmonds, einer der Linebacker von den Bears und ich kann die nicht auseinanderhalten, weil egal. Und für mich sah das wie ein Fumble in Bounce aus und hat für mich nicht gereicht zum
Ja,
Overturn-Ruin.
also für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, es ging ja um die Recovery. Und ich war es auch tatsächlich überrascht, weil sie haben es ursprünglich auf dem Feld so geruled, dass der Linebacker den Ball aufgenommen hat und dann ins Ausleidet und haben dann aber angeblich über Videobeweis gesehen, dass der Schenkel, nehme ich an, zuvor schon diese weiße Auslinie berührt hat und dementsprechend war der Spieler im Aus und dementsprechend, wenn der Spieler den Ball im Aus berührt, ist eben auch der Ball im Aus. Und da hatten die Vikings schon mal Glück. Ich finde, das gehört dazu, gerade weil wir auch mal gesagt haben, dass gegen die Chiefs man ein bisschen, naja, eher Schiedsrichter Pech hatte. Ich glaube, in diesem Spiel kann man sich nicht ganz so über die Schiedsrichter beschweren. Aber ja, wie gesagt, gehört dazu und die Vikings haben das gewonnen. Gucken wir voraus. Vikings stehen 2 und 4. Ich habe es schon angesprochen, die Lions sehen aktuell richtig gut aus. Die NFC North ist vielleicht noch nicht unerreichbar weg, aber es wird auf jeden Fall schwer. Montagnacht, Monday Night Football, das ist bei uns dann schon dienstags morgens 2:25 Uhr müsste das sein, empfangen die Vikings die San Francisco 49ers. Für mich sind die 49ers, waren, sind, weiß ich noch nicht genau, das beste Team der Liga. Peter, geht da was?
Nö, tut mir leid. Also irgendwie, ich habe ja eben schon erzählt, ich ertappe mich da wieder und aber okay, sind wir ehrlich, wir sind die Vikings. Da geht immer was irgendwie. Aber es wird knapp und es wird ein One-Score-Loss, würde ich irgendwie sagen. Ich habe mich dabei ertappt, Deebo Samuel out, CMC out, Purdy nicht gut gespielt. Aber man muss das halt auch in den Kontext setzen, was die Browns gerade dafür in der Defense spielen, ist absurd. Das ist wirklich absurd. Ich habe in einem amerikanischen Podcast gehört, dass die zum vergleichbaren Zeitpunkt seit 1970 auf Platz 3 sind bei den wenigsten Punkten und Yards zugelassen. Also deswegen muss man das auch von den 49ers in Kontext setzen. Das ist schon bei den Browns eine Mannschaft, die auch über die Defense gewinnen kann. Da sehe ich uns nicht. Ich denke schon, dass wir den 49ers auch wehtun können. Ich habe heute auch was gelesen, was mir aber, glaube ich, ein Honk ganz gut gefallen hat. Die 49ers haben seit 30 Jahren nicht in Minnesota gewonnen. Die letzten 6 Spiele in Minnesota alle verloren. Also ich glaube an Serien. Analytiker tun das nicht, aber ich sage ja, der Abergläubig, der Aberglaube in mir oder so ein bisschen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, die Niners liegen uns. Die Niners sind so ein Team, die liegen uns gar nicht. Die sind in der Defense überall gut. Fred Warner kann Hock aus dem Spiel nehmen und Run Game wird da gar nicht kommen, würde ich mal sagen. Die Front ist böse, auch in der Mitte mit Javon Hargraves. Also allein wenn ich an die Defense denke, die kann uns richtig wehtun. Die Offense ist halt schematisch. Gehört die zu den drei besten Offense der Liga. Also Shanny ist vielleicht macht er in-game manchmal ein paar Fehler oder ist ein bisschen konservativ, aber was er schemen kann, das ist irre und deswegen. Ich sag mal so, Brian Flores braucht einen dicken Bohrer für das Brett.
Ja, also ich bin auch nicht optimistisch, weil ich auch finde, dass diese Yards auf der Catch-Offense, die ja die Niners wirklich bis zum Umfallen spielen, nicht gut mit der Blitzfreudigkeit von Flores passt. Einzige Sache, und deswegen will ich das, werde ich das Spiel auch nicht abhaken, ich war nie ein Brock Purdy Believer und
Also
wenn.
abhaken tue ich es auch nicht, aber ich.
Ja, schade. Und wenn ein Spiel Hoffnung macht, dass Brock Purdy auch gegen die Vikings nicht den besten Tag haben kann, dann war es das letzte Woche gegen die Browns. Das sah schon sehr, sehr düster aus. Zur Wahrheit gehört wahrscheinlich auch, dass man sagen muss, dass es im Regen war und draußen war. Aber trotzdem, ich glaube auch, dass das enger wird als gedacht. Ob sie es denn gewinnen, das werden wir in der Preview hören. Aber ich denke, damit können wir den Sack zumachen. Oder Peter, hast du noch irgendwas? Sieht nicht so aus.
Nö, denk
Dann.
dran, es ist auch, okay, das wird in der Preview noch gesagt, aber es ist ein Monday Night Game, also
Genau, Monday Night.
kein Sonntag.
Das war unsere Review. Das war die Review des Purple People Talks, des inoffiziellen Gute Laune Optimismus Podcasts der Minnesota Vikings Germany. Ich bin Stefan, das war Peter. Ich danke dir, Peter. Ich danke den Zuschauern und Skol.
Danke dir, Stefan und Skoll.
Woohoo!